Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. An den Mikros bei der Dissenspflege heute für euch, wie immer, Andreas.
Und Sebastian. Andreas, sag mal, wie ist die Lage? Wie geht's dir heute?
Die Lage ist wunderbar. Ich habe einen langen Morgenspaziergang hinter mir, wie jeden Morgen, ganz in der Früh. Bei Dunkelheit und Kälte gehe ich mit unserem Hund raus. Ja. Und das ist immer eine schöne Gelegenheit, alles Mögliche zu machen, Podcasts zu hören, aber auch nachzudenken, was wir so in der Dissenspflege alles behandeln wollen. Ja, und macht gute Stimmung. Ich liebe das, bin da ein großer Fan davon. Und ja, insofern freue ich mich jetzt aufs Gespräch. Sag mal, wie geht's dir denn?
Gut. Freue mich drauf, das ist eine positive Geschichte, dass ich morgen das Motorrad aus dem Winterlager holen werde und die Saison eröffnen werde. Das ist immer ein Highlight. Das ist sozusagen das Positive. Und was mich aber ein bisschen nervös macht, ist die Bundestagswahl übermorgen. Da haben wir jetzt ja auch schon, öfter drüber gesprochen, über bestimmte Debatten und Diskussionen und Umfragestände. Da bin ich sehr, sehr gespannt am Vorabend der Bundestagswahl.
Ja, kann ich verstehen. Und die Themen, die Diskurse, die Richtungen, die der Wahlkampf gegangen ist, ist ja wirklich, war sehr turbulent. Von daher, ist eine gewisse Nervosität bei mir auch zu spüren. Hast du denn schon gewählt?
Tatsächlich habe ich schon gewählt. Ich bin ein überzeugter Briefwähler. Aus reiner Faulheit. Ich habe bisher, glaube ich, fast immer die Briefwahl genutzt. Also ich war aber auch sehr klar entschieden und habe mich schon entschieden und habe gewählt. Ja. Und du?
Ich war noch nicht wählen. Ich gehe wählen traditionell tatsächlich am Wahlsonntag.
Ja.
Jetzt, da steckt jetzt, ich muss es ehrlich gesagt sagen, gar keine tiefere Bedeutung drin. Also von wegen irgendwie das erhabene Gefühl, Wahlurne oder an der Wahlurne zu stehen. Es ist einfach, glaube ich, so ein bisschen die Verpeiltheit, die Briefwahlunterlagen davor zu beantragen. Und dann hat es immer was Schönes. Man trifft ja dann auch immer Leute und so. Ja. Also ich habe es noch vor mir. Und vielleicht kann man da nochmal, jetzt haben wir es schon häufig gesagt, aber nochmal dran erinnern und aufrufen, bitte geht wählen, liebe Leute, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und, das ist ganz wichtig, wählt dabei demokratisch.
Genau, geht bitte, und ich würde sogar noch verschärfen, geht nur wählen, wenn ihr demokratisch wählt. Aber das soll es vielleicht auch für heute gewesen sein, was den Wahlsonntag angeht. Wir hatten ja vorher und nach den letzten Sendungen auch durchaus drüber gesprochen, ob wir eine Vorwahlsendung nochmal machen wollen, haben uns jetzt aber ganz bewusst eigentlich dagegen entschieden. Und möchten eigentlich eher dann in der nächsten Sendung in 2 Wochen das besprechen, kommentieren und vielleicht auch einen Dissens darüber pflegen, was dann übermorgen passiert sein wird. Und verschieben also unsere Besprechung der Wahl eben dann auf in 2 Wochen. Trotzdem haben wir aber, denke ich, heute uns ein schönes Thema überlegt und haben ein schönes Thema. Uns ist ja irgendwie in den letzten Tagen und Wochen aufgefallen, wir nennen unseren Podcast Dissenspflege, ne? aber haben eigentlich, am Rande manchmal schon, aber haben eigentlich uns noch nie so richtig damit beschäftigt, was denn eigentlich ein Dissens ist, was einen Dissens ausmacht. Ne? Wir sagen zwar immer, dass wir auch zeigen wollen mit unserem Podcast, wie man gut einen Dissens pflegt. Ja? Scheinen Dissense ja grundsätzlich etwas Gutes sein zu können oder jedenfalls nichts Schlechtes notwendigerweise, wenn man ihn dann eben nur gut pflegt. Aber dennoch, was ist denn das eigentlich im Detail? Damit wollen wir uns heute mal ein bisschen auseinandersetzen, oder?
Ja, so ein bisschen Nabelschau und Selbstreflexion betreiben, was wir hier machen. Mir ist ja auch aufgefallen, dass wir jetzt in den letzten Folgen durchaus weniger Dissens zwischen uns hatten.
Ja, das hatte Gründe.
Sondern geeint waren, Sebastian, im Dissens mit sehr vielem anderen politisch und mit so manchen Diskursen und wie sie gepflegt worden sind, wo wir vielleicht mehr Dissens eingefordert hätten gern. Oder auch noch einfordern. Insofern, beschäftigen wir uns heute mit uns selbst und was wir meinen mit Dissens. Wir sind ja gestartet mit der Beobachtung, dass wir zwei eigentlich immer im Dissens sind, wenn wir auch über philosophische Themen reden und das aber auf eine sehr angenehme Weise führen, die, und das kann ich für mich und wahrscheinlich auch für uns beide sagen, doch immer uns weiterbringt.
Auf jeden Fall.
Nachdenken. Und insofern wollen wir da heute mal genau hinschauen, vielleicht auch das Wort erklären, was denn ein Dissens ist, worüber wir ihn haben und vielleicht worüber wir ihn nicht haben können. Kann ja auch Bereiche geben, wo wir keinen Dissens haben und wie wir dann diesen Dissens ja als Meinungsverschiedenheit auch austragen. Das finde ich ganz besonders wichtig. Da habe ich auch ein paar Fragen mitgebracht und Themenbereiche. Wir haben in diesem Podcast eben das Versprechen gegeben, dass wir hier Dissense aufzeigen zwischen uns, aber auch, wo wir Dissens mit eben aktuellen Themen sehen. Wir wollen das machen, indem wir die philosophische Perspektive auf die Welt zeigen und die weltliche Perspektive auf die Philosophie. Und das tun wir jetzt, indem wir nachfragen, was denn eigentlich Dissense sind. Und wenn wir nicht weiterkommen oder
was wahrscheinlich ist.
Und was auch sein kann, ist, dass wir wieder in mehr Dissensen enden, als wir begonnen haben, haben wir heute wieder einen Gast bei uns, auf den ich mich sehr freue.
Ja.
Es ist Markus Seethaler. Markus hat seine Doktorarbeit geschrieben, promoviert zu Meinungsverschiedenheiten, zu Dissensen, und der ist ein ausgezeichneter Experte, der die Dinge, die philosophische Dimension hinter dem, was ein Dissens ist, also ganz wunderbar erklären kann. Da freue ich mich schon sehr.
Ja, ich mich auch. Und vielleicht, um das noch mal zu sagen, woher wir, das fand ich nämlich ganz spannend in dem Fall. Markus haben wir ja auf einer Tagung kennengelernt, auf der wir beide letztes Jahr waren. Da hat er einen sehr schönen Vortrag gehalten, wo nicht zuletzt auch das Thema Dissens ein wesentlicher Bestandteil war. Ne? Und wir waren ja gerade, wenn ich mich richtig erinnere, noch so ein bisschen in der Planungsphase für diesen Podcast überhaupt, ne? Damals und haben ihn uns dann nach diesem Vortrag sofort gegriffen und ihn gefragt, ob er mal kommen mag. Und das ist eben, heute ist es eben soweit. Und das finde ich super, dass es geklappt hat.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, starten wir den Dissens.
Ja, Andreas, sag doch mal, was ist denn eigentlich ein Dissens für dich?
Ja, versuch mal es mal ganz grundlegend anzugehen. Dissens ist doch erstmal eine Meinungsverschiedenheit, oder? Also, also jetzt lass uns mal überlegen, wir hatten das Thema Reichensteuer mal gehabt in einer der Folgen. Da hast du gesagt, ja, sollten wir tun. Und ich habe gesagt, bin skeptisch, jetzt sagen wir mal nein.
Ja.
Und dann haben wir da eine Meinungsverschiedenheit erstmal. Du sagst, das und jenes ist der Fall oder sollte sein. Ich sag, das sollte nicht sein. So, und dann stehen wir da, oder? Also erstmal, manchmal ist es ja auch tiefer gehen, vielleicht bei solchen Fragen oder auch bei anderen Fragen, gerade so moralische Fragen, Lebensanfang, Lebensende, da, wenn jemand eine andere Meinung hat, ist es schon tieferer Dissens, eine Meinungsverschiedenheit, die wir auch nicht so ganz leicht einfach stehen lassen können. Und manchmal ist es auch banal, ja. Wir sagen, was gibt's denn heute zum Mittagessen oder wo geht man hin zum Essen?
Genau, genau.
Wie gesprungen.
Genau, tief, also genau, ist banal hast du es jetzt genannt, ne? Tiefergehende Dissense. Neben moralischen würde ich da vielleicht auch ästhetische Dissense als Beispiele nennen, ne? Für möglicherweise tiefergehende Meinungsverschiedenheiten. Genau, und auch, wo würde denn sowas reinfallen wie unser Dissens hingehend einer reichen Steuer? Hört euch übrigens nochmal die Folge, die letzte im Jahr 2024 an. Wenn ihr diesen Dissens nachverfolgen wollt, wo würdest du denn den einordnen?
Also du meinst jetzt, ob tief oder banal? Ja, schon eher tief, weil wir, also tief würde ich sagen, ist ja eine Meinungsverschiedenheit, wenn sie uns besonders wichtig ist. Das könnte ein Grund sein. Also irgendwie doch stark mit so einer Vorstellung, was ich sein will, was ich vertreten will, was ich für Haltungen habe, was wichtig ist in der Welt, wie ich auch die Welt haben will, ist, also das könnte sein, also hat stark was mit mir zu tun und vielleicht auch, also ich, mir ist es auch nicht egal, wenn du jetzt sagst, wir brauchen diese Reichensteuer unbedingt und dann auch noch hingehen wirst und sagst, jetzt setze ich mich auch dafür ein. Egal, ob bei irgendwelchen NGOs, Nichtregierungsorganisationen oder beim Wählen bestimmter Parteien oder wie auch immer. Also das finde ich nicht gut.
Also dann wäre der Podcast zu Ende.
nee, weil also das setzen wir uns ja, da kommen wir gleich noch drauf, wie wir umgehen. Aber das wollen wir ja schon, dass wir eben dann anfangen und uns versuchen zu überzeugen und sagen, nee, Sebastian, das geht nicht. Überleg doch mal, aus verschiedenen Gründen und so weiter, oder so?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein, das würde ich sozusagen für mich an der Stelle auch in Anspruch nehmen, ne? Wenn du sagst, das ist, ich weiß nicht, wie du es bezeichnen würdest, verwerflich oder soll nicht umgesetzt werden aus diesen und jenen Gründen, ne? Würde ich das in ähnlicher Weise nicht gut finden. Ja, und natürlich versuchen, dich davon zu überzeugen, dass meine Position die richtige ist.
Ja, also verwerflich ist in dem Beispiel, ich würde es nicht sagen, es ist verwerflich, aber es ist, also vielleicht ist auch das Beispiel nicht gut, aber ich habe nachher nochmal ein anderes Beispiel dabei. Aber es gibt schon eben Überzeugungen oder Sachverhalte, über die wir uns streiten, einen Dissens haben, die eben mir besonders wichtig sind, wo ich es auch nicht gut aushalten kann, weil ich denke, das ist doch, das übersieht so auf drastische Weise wichtige Gesichtspunkte oder verletzt bestimmte zentrale Werte oder Normen und hat immer auch eben was doch dann mit mir zu tun oder mit dir, wenn du im Dissens bist mit mir, oder? Also so.
Ja, genau, vielleicht können wir das ja ein bisschen auseinanderdröseln, ne? Also wir könnten ja, man könnte ja vielleicht sagen, es kann sozusagen vielleicht auch relativ einfach auflösbare Dissense geben, wenn die sich auf Tatsachen beziehen. Also und wenn beispielsweise herauskommt, dass eine Dissenspartei, nenne ich es jetzt mal, sozusagen die relevanten Tatsachen falsch versteht oder nicht kennt oder sowas, ne? Das ließe sich ja dann auflösen. Und es gibt Dissense, die sich beispielsweise auf Werturteile beziehen. Ja, also ich denke, gerade in diesem Dissens, den wir hatten, über eben die Reichensteuer, hat man an bestimmten Punkten auch gemerkt, dass dem Dissens eben unterschiedliche Werturteile nicht zuletzt auch zugrunde liegen. Ne? Also du hast beispielsweise einen bestimmten Freiheitsbegriff an der Stelle relativ stark gemacht. Ja? Ich habe einen bestimmten Gerechtigkeitsbegriff an der Stelle relativ klar gemacht. Von daher waren sozusagen auch schon die Bezugspunkte unserer Argumente, die den Dissens letztlich eröffnet haben, ganz unterschiedliche, ne? Und eben vor allen Dingen Werturteile. Ne?
Ja, völlig richtig. Und auch wenn es so scheint, dass so Tatsachenfragen dann prinzipiell geklärt werden könnten und dann der eine oder die andere dann eben sagen muss, ja, so ist es natürlich trotzdem voraussetzungsreich.
Auf jeden Fall.
da wir uns grundsätzlich einigen müssen, was wir denn als Beleg jetzt für diese oder jene Tatsache und dann eben als Beleg für deine Position ist richtig, meine ist falsch, ansehen müssen. Und ich glaube, da hapert's ja. Wir hatten das auch schon verschiedentlich angesprochen in vielen Debatten oder in vielen Auseinandersetzungen, Dissensen, die zwischen verschiedenen Gruppen und politischen Richtungen sozusagen herrschen. Ja. Derzeit, aber grundsätzlich, das stimmt es. Aber wenn wir jetzt nochmal auf so Wertfragen schauen, also was mir wichtig ist, das ist ja genau der Punkt, wo ich sage, okay, das hängt auch mit mir zusammen oder mit dir zusammen, dass dir eben eine bestimmte Ordnung der Werte sozusagen wichtig ist. Ja. Und du dann sagst, nee, ich kann nicht einfach hier Freiheit so ins Spiel bringen, weil es dazu führt, dass eben Menschen leiden.
Ja.
Und deswegen kann ich das nicht so. Und das ist ja besonders wichtig. Und deswegen wirst du jetzt auch nicht einfach sagen, ach Andi, dann mach halt du so und ich so.
Ja, abgesehen davon, dass es ja auch nicht geht. Also in der praktischen Konsequenz. Natürlich kannst du das einfach denken. Ich kann das einfach denken, aber daraus folgt ja nichts, ne?
Also. Ja, und wir haben ja, das stimmt, aber wir haben ja auch ein Interesse dran, dass wir dem auf den Grund gehen. Vielleicht, weil wir selber eben unsere Position schärfen wollen, weil wir doch nochmal die Überlegung des anderen mit einbeziehen wollen und sagen, kann ich nicht darauf antworten, habe ich nicht eine Antwort auf deine Frage und so weiter. Aber ich möchte auf was anderes raus, weil wenn wir so diese Bedeutung der Werte für unser Leben anschauen, die dann dazu führt, dass wir dran festhalten und auch wirklich überzeugt sind, dass ich jetzt ein gutes Argument oder noch bessere Argumente für dich habe und finden muss, dann zeigt sich doch, dass das doch eine ähnliche, wie soll ich sagen, Kraft hat wie der Bezug auf Tatsachen. Also wir lassen ja Werte nicht einfach sein oder doch, Fragezeichen, und haben doch auch schon die Vorstellung, sagen meine Ordnung, die ich dir vorschlag, die hat eine gewisse Richtigkeit an sich. Also es ist ja nicht ohne Grund, dass ich das annehme. Klar kann ich sagen, ich bin so erzogen worden und ich habe das vielleicht studiert und ich habe das selber erfahren, wie wichtig jetzt oder wie wenig wichtig Freiheit und wie das andere wichtig ist. Und ich bin auch natürlich trotzdem immer vielleicht noch offen für eine Revision, für eine Änderung meiner Wertigkeiten, was ich jetzt für wichtiger halte. Aber so grundsätzlich hat das doch auch, hat unser Bezug auf Werte doch auch so eine Kraft wie so den Bezug auf Tatsachen.
Ja, da würde ich jetzt, also das kommt vielleicht drauf an, was genau du damit meinst. Ich glaube, du hast jetzt auch ganz bewusst davon gesprochen, dass das grundsätzlich eine ähnliche Kraft hat, ne? um die Diskussion darüber zu vermeiden, ob Werte letztlich auch sowas sind wie Tatsachen. Ja. In der Formulierung würde ich dir recht geben, also dass sie grundsätzlich eine ähnliche Kraft haben. Da geht es aber, glaube ich, eher um sozusagen letztlich auch motivationstheoretische Fragen, ne? Also, ne? Und eben nicht so sehr um die Frage danach, ob Werte auch oder Normen oder Prinzipien auch Tatsachen sind. Ja, da würde ich dir vielleicht sogar recht geben. Aber dann, was würde denn daraus folgen? Also dann ging mir gerade durch den Kopf, dann könnte ich ja, also ich könnte natürlich trotzdem versuchen, dich zu überzeugen, das ist immer noch möglich, ne? Aber, und das hat man ja gerade und eben in dieser Sendung zur Reichensteuer auch gemerkt, unsere Bezugspunkte sind ganz andere. Also jetzt mal vereinfacht gesagt, du zielst auf Freiheit ab, ich ziele auf Gerechtigkeit ab. Ja? Mhm. Was auch immer das dann jeweils bedeutet. Mhm. Und jetzt könnten wir an einen Punkt kommen, das ist dann vielleicht der Punkt, wo wir zugeben müssen, dass der Dissens einfach bestehen bleibt. Kann ich ja sagen, also ich für mich oder ich ziele eben auf eine bestimmte Auffassung von Gerechtigkeit ab. Ich verstehe aber, dass du zum Beispiel konsistent und kohärent argumentierst. Ich verstehe, dass wenn du diesen Freiheitsbegriff ansetzt und wenn das der wesentliche Bezugspunkt für deine Argumentation ist, dass es dann konsistent ist, dass zum Schluss eben diese und jene Forderung mit Blick auf eine Reichensteuer Einführung oder eben nicht, ja, dabei herauskommt. Ja? Ja. Und dann sind wir wieder an einem Punkt, den wir auch in der Sendung zur moralischen Expertise schon mal ein Stück weit hatten, dass man vielleicht an einem bestimmten Punkt gar nicht mehr viel mehr sagen kann, als okay, das ist konsistent, kohärent, was du da machst. Ja, was du argumentierst, oder eben nicht, dann hätte ich einen anderen Ansatzpunkt, ne? Wenn ich dir nachweisen kann, dass das, was du da argumentierst, nicht konsistent ist, ja, dann wärst du vielleicht sogar dazu gezwungen, dein Argument aufzugeben, ja. Aber ansonsten könnten wir doch an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ja, okay, das ist eben konsistent oder nicht, ja. Und wenn es das ist, dann muss ich das einfach so, muss ich das letztlich einfach so hinnehmen. Ne? Denn ansonsten können wir uns ja nur noch darüber streiten und einen Dissens haben, ob der Wertbezug des jeweils anderen eben falsch ist. Ja, das wäre ja dann die andere Möglichkeit. Ne?
Ja, ja. Also genau, vielleicht kann man zur Erläuterung auch nochmal hinzufügen, so Kohärenz, Konsistenz, damit meinst du, dass die Überzeugungen, die ich so habe, die Überlegungen, die Argumente, die ich bringe, zueinander passen, dass sich da kein Widerspruch zum Beispiel ergibt.
Genau,
oder sowas,
genau.
Also, dass ich nicht sage, ja, ich bin für Freiheit und deswegen muss man den Reichen was nehmen und man darf den Reichen nichts nehmen. So, also
genau, das wäre jetzt ein
Folgen, aber
genau,
das wäre jetzt eine Art Widerspruch und du sagst, okay, du guckst bei mir, ob sich vielleicht irgendwo solche Widersprüche finden lassen. Dann könntest du mich auf der Basis kritisieren und mir den Hinweis geben, überleg doch nochmal, ob das nicht vielleicht damit zusammenhängt, dass du Freiheit so zentral siehst und Gerechtigkeit so wenig Raum eingibst, weil würdest du das anders machen, dann kämst du nicht auf die
Genau, aber weil, um noch eins dazu zu führen, also ich kann sozusagen in gewisser Weise in der Philosophie würde man jetzt vielleicht sagen, konditional, ne, mir angucken. Also nach dem Schema, wenn du davon überzeugt bist, ne, wenn du von dieser Freiheitsauffassung überzeugt bist, ja, okay, dann sehe ich ein, folgt daraus. Zum Beispiel keine Reichensteuer. Ja, genauso wie du sagen könntest, wenn du von Gerechtigkeit in diesem und jenem Sinne überzeugt bist, dann folgt daraus globale Reichensteuer einführen. Aber daraus ergibt sich ja eine nächste Schwierigkeit. Und die habe ich ja gerade schon angedeutet. Es scheint ja auch Bezugspunkte zu geben. Oder nee, vielleicht erst nochmal anders. Vielleicht würde das gerade einen tiefen Dissens auszeichnen auch. Ja, dass wir dann an Wertüberzeugungen am Ende unserer Argumentation kommen, die wir nicht ausräumen können. Ja? Du sagst einfach, ich gehe von Freiheit aus, ich sage, ich gehe von Gerechtigkeit aus. Ja? Mhm. Das ist das eine. Aber die Schwierigkeit, die sich daraus ergibt, es scheint ja auch Grenzen zu geben, solcher Überzeugungen, und das hatten wir auch schon mal andiskutiert in einer der Sendungen, die wir nicht bereit sind, in diesem Sinne konditional zu akzeptieren. Ne? Also, um auf die aktuellen Debatten Bezug zu nehmen, zum Beispiel bestimmte rassistische Überzeugungen, ne? Die dann dazu führen würden, dass jemand sagt, und deswegen sind eben dann beispielsweise Nicht-Kaukasier schlechter zu behandeln in irgendeinem Sinne als Kaukasier. Ne? Das ist ja dann der Zusatz. Natürlich kann ich das auch immer noch so rekonstruieren, ne, und kann sagen, okay, es ist konsistent, wenn du sagst, wenn du diese und jene rassistische Grundüberzeugung hast, dass du dann zu diesem Urteil kommst, ja. Mhm. Aber das sind wir ja nicht bereit, eigentlich zu tun, ne? Mhm. Und das heißt, da streiten wir dann, über grundlegende Wertüberzeugungen, oder?
Ja. Ja, würde ich sagen, ich habe gleich noch ein Beispiel dazu.
Okay.
Ich habe schon angekündigt. Ja. Und das ist, vielleicht können wir das da so ein bisschen aufdröseln, was du gerade sagtest. Ich wollte aber noch eine andere Überlegung einbringen und anschließen an deine Überlegung, dass wir eben erstmal auch so an den Konsistenz und Inkonsistenzen feilen können, beziehungsweise die versuchen beim anderen, beim Gesprächspartner, bei der Gesprächspartnerin zu entdecken. Und da würde ich die Überlegung einbringen, dass wir das doch oft nur können, indem wir wieder Rückgriff nehmen auf Werturteile. Also, ja, um das mal jetzt ein vereinfachtes Beispiel zu sagen, wenn du mir jetzt sagst, aber pass auf, schau mal, du bist da inkonsistent, also da passt was nicht zusammen, denn wenn du jetzt deine Freiheit irgendwie durchdeklinieren würdest und das überall einsetzen würdest, dann würde es dazu führen, dass bestimmte Gruppen nicht so viel profitieren würden und abgehängt würden im Vergleich zu anderen.
Und auch nicht mehr frei sind in deinen, das wäre ja dann die,
genau. Oder dann nicht mehr frei sind. Und dann, aber dann hättest du ja schon wieder einen Rückgriff auf bestimmte Werturteile genommen, weil du dann zum Beispiel sagen würdest, ja, aber das widerspricht jetzt irgendwie einer Vorstellung von dem, wie Menschen leben sollten, ja, Voraussetzungen für ein gutes Leben und dein Freiheitsbegriff widerspricht dem.
Weiß ich nicht.
Pass auf, lass mich ganz kurz nur fertig machen. Ja. Also vielleicht müssen wir das Beispiel genau anschauen. Aber was ich sagen will ist, das führt doch genauso wie das Beispiel, das du gerade nanntest mit den roten Linien, die wir nicht bereit sind aufzugeben, dafür, dass wir uns doch oftmals trauen sollten, wirklich auch über Wertfragen zu diskutieren. Ich habe manchmal das Gefühl, wir scheuen das im öffentlichen Diskurs, aber auch so im nicht öffentlichen Diskurs scheuen wir uns, weil wir dann stehen bleiben und sagen, ja gut, der hat halt irgendwie hier den Fokus oder die legt die Bedeutung mehr auf diesen Wert, ich auf den Wert und dann kommt anderes raus. Und ich würde mir manchmal wünschen oder denke manchmal, dass wir uns mehr trauen sollten, doch auch hinstehen und sagen, das ist aber nicht richtig, diese Wertordnung, die Person betrifft. Und zwar jetzt eben aus dem Grund, weil wir doch immer wieder zurückgeworfen werden und uns doch dann einfach mal hinstellen dürfen, auch wenn es schwer ist. Zugegeben, klar, da können wir, weil Werte ist nur ein ganz anderes Thema, eine eigene Sendung, aber vielleicht könnten wir es uns mehr trauen und dann eben die Implikationen, also das, was aus einer bestimmten Werthaltung folgt, adressieren können. Und der zweite Grund ist eben, dass wir sagen, dass wir auch dadurch dazu kommen, über Werte zu diskutieren, weil es eben möglicherweise bestimmte Werte gibt, von denen wir ganz begründet und überzeugt sagen, die dürfen wir nicht aufgeben. Ja. Das muss Basis unseres Zusammenlebens sein, egal ob wir über Politik, über Gesellschaft streiten. Und es kann ja auch lustvoll sein, wenn wir uns über Schönheit, über Ästhetik streiten. Mhm. Da kann es ja auch, da hat es ja auch vielleicht ein bisschen weniger Ernsthaftigkeit als jetzt bei politischen.
In diesem Zusammenhang hört in unsere Playlist rein.
Ich habe heute einen Musiktipp dabei. Aber das nur nebenbei. Ja. Also was ich sagen will ist, das kann ja in verschiedenen Dimensionen bereichernd sein. Einmal, weil wir uns wirklich dann über die Grundlagen unseres Zusammenlebens wirklich unterhalten. Oder es kann eben auch so Lust machen, wenn wir uns über Kriterien der Schönheit auch streiten und nicht einfach sagen, du machst das und das.
Ja, das war jetzt ganz viel. Also ganz kurz zum alles gut. Also ganz kurz zum ersten Punkt. Ich bin mir da nicht sicher, ob ich da notwendig weitere Wertvorstellungen sozusagen einbringe, bis auf sozusagen beispielsweise, die ist ja letztlich auch eine Wertsetzung, die Konsistenzforderung. Und zum Beispiel Fragen darüber, was Konsistenz eigentlich dann tatsächlich bedeutet, was Kohärenz bedeutet und so weiter. Da wird, also die spielen natürlich dann notwendig mit rein. Die sind für mich aber auf einer ähnlichen oder Ebene angesiedelt wie beispielsweise bestimmte Regeln bezüglich des Umgangs mit Tatsachen. Ja. Das andere, ansonsten darüber hinausgehend würde ich nicht sagen, denn sozusagen dir eine Inkonsistenz in deiner Argumentation nachzuweisen, würde sich nur auf eben ein auf diesen Freiheitsbegriff beziehen. Also ich die Gegenargument oder eine mögliche Gegenargumentation wäre ja okay, ich sehe diesen Freiheitsbegriff, der bedeutet dies und jenes, ja. Wenn aber diese und jene Bedingungen erfüllt oder nicht erfüllt sind, ja, dann ist sozusagen diese Freiheitsvorstellung auch nicht mehr einlösbar. So, das wäre, verstehst du, wie ich meine? Also da würde ich dann, ja, da würde ich dann sagen, dann hätte ich dir eine Inkonsistenz im Zweifel nachgewiesen, die sich auch nur auf deinen Freiheitsbegriff und bestimmte Rahmenbedingungen bezieht, ja, über die man dann sprechen kann. Und das andere ist, und da, aber das ist ja, also genau, ich würde dir völlig, da haben wir keinen Dissens, völlig darin zustimmen, dass wir natürlich auch über Wertüberzeugungen streiten können und auch sollen. Wobei das natürlich alles noch mal komplizierter macht, ne? Würde ich jedenfalls sagen, solche Wertüberzeugungen ja nicht einfach vom Himmel fallen. Also abseits davon, dass sie uns natürlich anerzogen werden, dass es abhängig davon ist, in welchen Kontexten und wie wir aufwachsen und so weiter und so fort. Das ist eher die psychologische und sozialpsychologische Ebene. Würde es in einer solchen Diskussion ja aber darum gehen, denke ich, die Begründungen und Rechtfertigungen solcher Überzeugungen wechselseitig zu prüfen. Also du würdest mich ja zum Beispiel fragen dann, warum bist du denn überzeugt davon, dass es hier wesentlich um Gerechtigkeit geht und noch dazu um eine ganz spezifische Auffassung von Gerechtigkeit, nämlich die, die du vertrittst. Warum ist sie denn richtig, gut, plausibel, whatever, ne? Und da wird's natürlich dann, geht's ans Eingemachte.
Völlig richtig. Du deutest schon wieder an, dass wir das Thema mal aufgreifen sollen, der Gerechtigkeit.
Ja.
Aber es geht ja nicht nur, Entschuldigung.
Alles gut. Mach mal.
Weil das auch nochmal zwei verschiedene Diskussionen sind, das muss ich jetzt gar nicht gegen das richten, was du gerade gesagt hast, aber das eine ist eine Diskussion um, soll zum Beispiel Gerechtigkeit überhaupt auch eine Rolle spielen und in welcher Form und in welcher Relation zum Beispiel, sowas ja, wie Freiheit. Und das andere ist ja die Diskussion, naja, welches Verständnis von Gerechtigkeit steckt jetzt dahinter? Also was meinst denn du überhaupt mit Gerechtigkeit? Und das heißt nicht, ich meine damit, dass alle das Gleiche haben, sondern auf einer abstrakteren Ebene wird es dann diskutiert. Ich glaube, das sind beides wertvolle und wichtige Fragen, über die man uns streiten kann. Aber lass uns doch, weil ich würde gerne nochmal gerne anschließen an das, was du schon angedeutet hast, nämlich die Red Flags oder die roten Linien, die Grenzen.
Ja.
Aber lass uns doch nochmal ganz kurz zusammenfassen, wo wir sind. Also wir haben angefangen, wir sagten, okay, was ist ein Dissens? Das ist eine Meinungsverschiedenheit. Du sagst das, ich sag das. Und dann sind wir, und das finde ich schön, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich aufgefordert, wechselseitig zu prüfen. Ja. Manchmal können wir Meinungsverschiedenheiten stehen lassen und wir lassen die hier auch oft stehen und sagen, okay, wir nehmen das mit und überlegen.
Hat
und
eh keinen Sinn.
Wieder. der wird schon noch einsehen. Denke genau. Ich mir dann immer. Aber das fand ich eben schön, dass wir uns wechselseitig prüfen, und das ist ja auch da steckt ja auch ein kreatives Potenzial dahinter. Ich glaube, Wissenschaft, würde ich sagen, funktioniert ja auch genauso. Also nicht nur Philosophie,
heißt
die Königin der Wissenschaften, sondern eben auch ganz konkret empirische Wissenschaften, also von der Psychologie, Physik, Chemie, was es da alles gibt, funktioniert ja so, dass jemand irgendein Experiment sieht und dann sagt, nee, das ist aber nicht richtig aufgebaut oder das hat nicht die richtige Theorie. Ich habe hier nochmal ein anderes Experiment, mit dem ich vielleicht auch noch eine offene Frage erkläre und vielleicht noch mehr erklären kann. Ich glaube, hier ist ja Dissens durchaus was Kreatives, und der Mechanismus ist ja genau der, den du genannt hast. Und ich glaube, so machen wir das jetzt auch hier. Und da sind wir schon eigentlich an der Überleitung zu der Frage, wie gehen wir denn dann eigentlich um, wenn wir einen Dissens haben? Manchmal lassen wir ihn stehen, manchmal nutzen wir den kreativ. Und die Streitfrage ist dann, glaube ich, wie gehen wir um, wenn es wirklich, also den Kern unserer Wertvorstellung, unserer Identität, dessen, was wir als wichtig ansehen für uns, für unsere Gesellschaft, für unser Zusammenleben, für die Menschheit, whatever. Und da habe ich ein Beispiel, das ich dir ja gern so als Frage.
Jetzt bin ich gespannt. Ja.
ja mitbringen möchte. Ich glaube, ich hatte es auch schon mal erwähnt, bin ja hier in so einem Bündnis, das sich für Menschlichkeit, Toleranz, Vielfalt und so weiter einsetzt. Und in diesem Bündnis organisiert sich über auch Social Media und WhatsApp und so weiter. Und in dieser WhatsApp-Gruppe, die wir da haben, hat sich eine Person also erstmal sehr positiv zu den Vorgängen vor 3 Wochen ist es inzwischen schon her, also die Zustimmung der AfD zu CDU-CSU-Antrag.
Und positiv dazu
der
aus.
FDP. Ja. Positiv, ja, also man dürfe jetzt da nicht immer nur drauf einhacken, weil das würde die AfD stärken und die Rechte, die extreme Rechte stärken. Und die Gruppe, das ist ein bunter Haufen diskussionsfreudiger Menschen und das schätze ich sehr.
Ja.
Das, und da hat sich dann auch Widerstand geregt und mit zum Teil eben, wie du vorher sagst, mit Zahlen belegen, wie es denn sich wirklich verhält, weil dann natürlich die Aussage kam, ja, zu viel Verbrechen und Zeugs, wurde mit Fakten widerlegt und dann hat sich da eine hitzige Diskussion entsponnen, die gemündet ist in dem Satz, nein, wir brauchen nicht mehr nordafrikanische Ziegenhirten. Zitat.
Okay.
Und das ist die Spitze des Eisbergs. Es war einfach, hat sich so angebahnt. Das ist eine, wie ich finde, klar rassistische Aussage,
ja.
die auch nichts mehr mit einer Diskussion um Migrationspolitik zu tun hat, sondern da steckt sehr viel anderes dahinter.
Und ja, zwar, ja, ja, ja.
Vorstellung darüber, wie viel wert andere Menschen sind. Ja, wir brauchen irgendwie Leute, die arbeiten können und andere nicht. Und wir lassen eben Armut oder Krieg oder das Streben nach einem besseren Leben nicht mehr als Grund gelten, dass Menschen auch in ein Land kommen können, dem es offensichtlich sehr gut geht. Und also das steckt alles dahinter, ganz viel. Das ist wirklich nur kurz formuliert. Und dann hat sich so die Frage ergeben, wie wir denn jetzt mit dieser Meinung umgehen. Das hat natürlich einen speziellen Kontext, dass es um ein Bündnis geht, das sich sozusagen in die Charta geschrieben hat. Gibt auch eine Charta.
Ja, das ist schon auch so, sorry, also erstaunlich, dass das in diesem Bündnis überhaupt solche Aussagen gibt. Wenn ich da mal ganz kurz, also ja.
Ja, finde ich auch. Und zumal eben die Satzung gewissermaßen dieses Bündnisses ein Eintreten dagegen ist. Aber ich möchte es jetzt so ein bisschen nur als Beispiel nehmen und so ein bisschen allgemeiner diskutieren. Die Frage, was machen wir denn mit, wenn wir uns sozusagen ganz klar gegen solche Aussagen stellen. Und zwar möchte ich ganz spezifisch die Frage stellen, ist es jetzt eine Frage des Umgangs mit einem Dissens? Also, wo wir sagen würden, na ja, du hast jetzt vielleicht die falsche Wortwahl gebracht und jetzt Leute streitet nicht so. Klar, das ging von allen Seiten so ein bisschen scharf oder wurde immer schärfer und so. Aber Leute, ihr streitet euch, ihr habt eine ungute Art, den Dissens zu pflegen, aber pflegt den ruhig so. Aber halt irgendwie vielleicht besser face to face im persönlichen Gespräch, nicht über WhatsApp und sagt nicht solche Worte, aber ihr könnt es tun. Das war eine Position auch vieler Menschen und ich habe damit Probleme, weil ich denke, das berührt genau das, was du vorher angesprochen hast. Das ist eben eine Verletzung eines Kerns und da ist Sprache nicht nur ein Instrument, wo wir uns verschiedene Überzeugungen geben, sondern die hat ja auch was Politisches. Das bedeutet nämlich, also diesen Streit nur als ein kommunikatives Problem anzusehen, bedeutet ja, dass wir bestimmte Wertvorstellungen als normal erachten, bestimmten Art und Weise über Menschen nachzudenken, mit Menschen umzugehen, als normal erachten und der Diskurs sich, glaube ich, von so einer Mitte und von so einer Menschenorientierung, die danach strebt, wie können wir gut zusammenleben auf der Welt, in unserem Land, wo auch immer, hin verschiebt zu, ich qualifiziere Menschen ab, ich werte Menschen ab, spreche denen eine gewisse Wert, einen Wert und eine Würde ab. Ja, und meine Frage wäre jetzt nur, ist das jetzt so ein Beispiel, wo wir einfach so einen Dissens haben, den wir halt irgendwie kommunikativ lösen oder doch auch ein tieferer Dissens, wo wir dann auch kommunikativ agieren können und zum Beispiel ausschließen?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich da einigermaßen erschüttert bin, gerade in so einem Bündnis. Na, das habe ich gerade auch schon, Entschuldigung, so ein bisschen angedeutet. Zum Zweiten, wer wird damit eigentlich beleidigt? Nordafrikaner, Ziegenhirten oder beide? Das war aber nicht ganz so wichtig. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde an der Stelle auch sagen, das ist ein, es könnte ja auch sein, dass diese Person sich da eine Nacht drüber schläft und am nächsten Tag sagt, hey Leute, sorry, habe ich nicht so gemeint, ich nehme es zurück. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Das deutet aber auch schon auf was hin. Hier ist eine Grenze erreicht, würde ich sagen. Und das ist sozusagen nochmal eine, wenn wir jetzt die Sense wirklich erstmal nur als Meinungsverschiedenheiten auffassen wollen, ein noch tieferer, also oder vielleicht sogar der tiefestmögliche Dissens, in dem es nämlich nicht einmal mehr über verhandelbare Wertüberzeugungen geht, über verhandelbare Wertüberzeugungen, ne? Sondern da steckt eben etwas dahinter. Du hast es schon gesagt, beispielsweise rassistische Überzeugungen, ja, aber auch sonst ein. Deswegen habe ich das am Anfang gesagt mit Blick auf die Ziegenhirten, ja, auch ein. Auch da wird ja über Menschen gesprochen aus anderen als rassistischen Gründen, aber werden sie sozusagen sollen sie ja oder werden sie ja, kann man sagen, entwürdigt oder zumindest herabgestuft. Ja, gegenüber der eigenen Position, ne? Das ist, glaube ich, etwas oder fußt auf Wertüberzeugungen, die nicht verhandelbar sind. Das hatten wir ja auch in unserer allerersten Folge zur Diskussion mit Extremistinnen, ne, schon mal besprochen. Es kann ja nicht sein, dass man sich in einer Diskussion, in einer Dissenspflege in dieser Frage darauf einigt, dass man jetzt halt auch so ein bisschen rassistisch ist. Ja, ja. Oder auch so ein bisschen elitistisch, ja, mit Blick auf die Ziegenhirten, ja. Und insofern würde ich eben sagen, da ist eine Grenze erreicht. Und ich glaube auch, dass man das gut begründen kann, ne? Nämlich Philosophinnen und Philosophen sprechen ja immer gerne von Moral Community, ne? Von moralischen Subjekten, moralischen Objekten, ja. Das heißt also letztlich über die Frage, wer von moralischen Normen, Prinzipien überhaupt betroffen ist. Also wer einerseits verpflichtet ist zu bestimmten Verhalten gegenüber beispielsweise anderen und wer aber auch bestimmte Ansprüche und Rechte hat, auf eine bestimmte Art und Weise behandelt zu werden. Ja, und da gibt's ja ganz viel Diskussionen darüber, aber ich denke, die drehen sich ja primär darum, ob die Moral Community in diesem Sinne auch beispielsweise auf nichtmenschliche Tiere ausgeweitet werden soll, ne? Oder so, bis hin sogar zu unbelebten Umwelt, ne? Zumindest was die Ansprüche angeht. Worin aber doch, glaube ich, würde ich schon sagen, Einigkeit besteht bei all diesen Diskussionen, ist, dass alle Menschen gleichermaßen zumindest als Inhaber von Ansprüchen entsprechend behandelt zu werden, Teil einer Moral Community sind, oder? Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt, wo man sagen kann, hier gibt es keine Verhandlungsgrundlage. Weil du mit diesen Aussagen sozusagen implizit wenigstens bestimmte Aussagen zur Einschränkung der Moral Community gemacht hast. Ja, du hast damit gesagt, dass in dem Beispiel jetzt Nordafrikanerinnen und Nordafrikaner nicht dieselben Ansprüche haben, behandelt zu werden wie wir. Ja, also mit wir meine ich jetzt in unserem Falle deutsche Bürger, Kaukasier, whatever. Ja, ne? Und Das ist, denke ich, etwas, das ist die Basis, wo man sagen kann, hier, da kann man nicht hinter zurückgehen. Und dann besteht ein unauflösbarer Dissens. Oder nee, er ist schon auflösbar, wenn diese Person jetzt eben sagen würde, ich nehme das zurück. Ja, aufrichtig und echt. Da habe ich etwas vertreten, was man nicht vertreten kann. Dann ist der Dissens natürlich auch aufgelöst. Aber diese Dissense sind nur in eine Richtung auflösbar. Ist das eine Antwort auf deine Frage?
Ja, absolut. Und das hat sehr, sehr viele Dimensionen, die du nennst. Ebenso die, du hast jetzt im Prinzip auch eine Begründung dafür gebracht oder ein Kriterium dafür, woran wir unhintergehbare Werte messen können. Eben sowas wie das Menschsein,
ja,
die Ansprüche, ja, und Anforderungen an Menschen qua Menschsein. Also, ja, weil jene Person ein Mensch ist, hat sie bestimmte Pflichten, ja, also andere Menschen eben zu respektieren, und hat aber bestimmte Ansprüche eben auf Respekt.
Genau, um das vielleicht nochmal ganz kurz an den Beispielen, die wir vorher diskutiert haben, klar zu machen, ne? Das ist unabhängig davon, ob man zum Beispiel auf Freiheit abstellt wie du oder auf bestimmte Gerechtigkeitsvorstellungen wie ich, ja. Wenn man das annimmt, ja, dann ist damit immer impliziert, dass das mindestens für alle Menschen gleichermaßen gilt. Die Ansprüche an Freiheit, an Gerechtigkeit, die sich daraus ergeben. Mhm. Ja. Das würde ich sagen, eint uns auch, ne? Egal, ob wir auf Freiheit oder auf Gerechtigkeit abstellen. Ja, wenn aber jemand hinkommt und eben von nordafrikanischen Ziegenhirten spricht, die diese und jene Ansprüche eben nicht mehr haben sollen, dann hat er diese Basis mit uns nicht mehr. Mhm. Ja.
Ja, da absolut kein Dissens, und das ist tatsächlich auch ganz klar, das ist auf deren Grundlage ich jetzt auch in dem Fall auch agiert und argumentiert habe. Ich würde in Klammern nochmal sagen, ja, so ganz unabhängig ist es nicht, denn wir könnten von dieser Grundlage, nämlich das Menschsein als sagen, Quelle bestimmter Ansprüche und Pflichten, natürlich dann zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was die Wertigkeit von Gerechtigkeit und Freiheit angeht. Ja, die Freiheitsfreunde würden natürlich sagen, die Ansprüche des anderen, die sind sozusagen in meiner Freiheit, die ich als Mensch habe, die mich als Menschen ausmachen, impliziert, und die gehen da nicht drüber. Da kannst jetzt nicht, ja, du, Sebastian, herkommen und sagen, aber und dann sagen, ja, aber daraus lassen sich nochmal ganz andere Forderungen.
Richtig, aber das gilt für alle gleichermaßen. Das ist ja, nur der, das ist der, genau. Das ist der entscheidende Punkt, ja, dass man dann, das, was du ansprichst, ist, denke ich, betrifft eine andere Frage, nämlich die Frage danach, wie wir beispielsweise konkurrierende Ansprüche,
ja,
wie wir damit umgehen, da, also, ne, wie wir sozusagen in moralischen Konfliktsituationen dann, ja, und aber das ist, denke ich, nochmal eine andere Frage. Aber ja, trotzdem müsstest du doch zustimmen, dass das, was du jetzt gerade als Beispiel für Konsequenzen für eine Freiheitsüberzeugung vorgebracht hast, ne, dass du das allen ja, Menschen erstmal prima facie gleichermaßen zuschreibst. Und wenn dann Freiheitsansprüche konkurrieren, dann haben wir nochmal ein Problem. Genauso wenn Gerechtigkeitsansprüche konkurrieren, dann haben wir ein Problem besonderer Art, über das man dann nochmal gesondert nachdenken muss.
Ja, ich bin froh, dass wir diese gleiche Basis haben. Ich glaube, es lassen sich trotzdem unterschiedliche, na, wie soll ich sagen, Zusammenhänge zwischen Freiheit und Gerechtigkeit konstruieren, die genau unter der Prämisse agieren, die du jetzt gerade genannt hast, dass sozusagen jeder es hat, aber alle gleich. Mhm. Und trotzdem kann ich die Grundlage der Ansprüche aus Gerechtigkeit, jetzt wird es wirklich extrem komplex, wir hören auch gleich auf damit, weil ich auch wegführe. Ja. Aber das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir arbeiten es nochmal eigens auf. Jetzt wollte ich nur auf den Punkt nochmal antworten, nämlich zu sagen, wenn ich die Quelle auch der Gerechtigkeitsansprüche in der Freiheit selber verortet sehe, also Urzustand oder Naturzustand, wie auch immer, dann komme ich eben zu anderen Überzeugungen, kann trotzdem sagen, jeder hat das Gleiche qua eben qua dieser Vorstellung, dass allen Menschen die Freiheit, in dem, wie auch immer man sie versteht, zukommen. Jetzt wird es aber sehr komplex. Sebastian, wir lassen das, wir versprechen erneut, dass wir das nochmal aufgreifen. Ja. Ich wollte gerne den Bogen aber zurückbringen zu der Dissensfrage. Ich finde es sehr gut, was du gesagt hast, und ich stimme da tatsächlich völlig mit überein. Herz du schon gesagt, habe genau auf der Grundlage agiert und argumentiert. Aber vielleicht können wir daraus ja nochmal eine Lehre mit rausziehen. Also das eine ist eben, dass wir begründetermaßen von bestimmten Diskursen oder Dissensen einfach fordern können, dass sie nur in eine Richtung, so hattest du es genannt, gelöst werden können. Und zum anderen aber wird doch auch nochmal deutlich, dass manche Dissense nicht nur kommunikativer Art sind. Also das ist eben nicht nur, und ich glaube, da bin ich noch unsicher, aber das ist eben nicht nur eine Frage, oh sorry, das ist mir rausgerutscht, war das falsche Wort. Erstens, kann rauskommen nur, was auch schon drin steckt, aber das ist eine andere Frage. Das ist vielleicht auch die Frage dann des persönlichen Umgangs, aber ich denke, mir ist schon nochmal klar geworden, dass bestimmte Dissense eben eine breitere Dimension aufweisen, als jetzt nur zu sagen, pass auf, wir müssen hier darauf achten, wie ihr den Dissens pflegt, also dass ihr dann da irgendwie eure Meinung nur gut und respektvoll kundtut, sondern es hat eben auch eine breitere Bedeutung, die genau auf diese Wertigkeiten hinweist, von denen wir auf der Grundlage, wie du sie genannt hast und argumentiert hast, also das gleiche Recht aller Menschen qua Menschsein, begründet sagen können, nee, das ist eine Meinung, die muss ich nicht nur als Bündnis für Toleranz nicht achten, sondern da kann ich hinstehen und sagen, das ist nicht ein Bild, was ich für unsere Gesellschaft möchte, die Weltgesellschaft oder unseren Staat, unsere lokale Gesellschaft, weil ich begründet davon ausgehen kann, wir Menschen sollten zusammenleben auf einer anderen Grundlage, eben nicht in einer Zweiklassengesellschaft, in der Abwertung von Menschen, in der Betonung, wo jemand herkommt oder was er leisten kann oder nicht leisten kann, sondern er oder sie ist ein Mensch und hat deswegen Respekt und Respekt Umgang miteinander verdient. Ja. Und das finde ich manchmal wichtig und geht aber, glaube ich, wieder auf die oder zahlt auf diese Frage ein, dass wir natürlich, und das machen wir hier, Dissens pflegen und pfleglich miteinander umgehen, das auch kreativ nutzen und weiter nachdenken und auch auf den anderen hinhören. Aber dass wir eben dann auch, also wir zwei auf jeden Fall, und ich glaube, das könnte man schon das Angebot auch machen in allen Diskussionen, die wir führen, eben auf einer gemeinsamen Grundlage der, ich sag's mal, Menschenorientierung miteinander reden sollen, da kein Dissens.
Ja, genau, das sehe ich genauso, um vielleicht nochmal ein paar andere Punkte zusammenzufassen, bevor wir dann aber, glaube ich, mal mit unserem Interviewpartner sprechen müssen.
Ja.
Der hat bestimmt noch weit über das, was wir jetzt besprochen haben, hinausgehende Anmerkungen zu Dissensen. Aber was wir, glaube ich, schon festhalten können, ist, dass ein Dissens grundsätzlich eine Meinungsverschiedenheit ist, dass sich ein Dissens auf unterschiedliche Aspekte der Auseinandersetzung beziehen kann, nämlich auf Tatsachen, aber auch auf Wertüberzeugungen unterschiedlicher Art, ne? Also beispielsweise moralische oder ästhetische, dass es deswegen zumindest vordergründig vielleicht auch unterschiedlich schwierig ist, erstens diese Dissense zu führen und sie zweitens vielleicht auch aufzulösen, ne? Dass es aber, und das hast du jetzt ja gerade nochmal gesagt, dass es aber auch durchaus Dissense gibt, die eben nicht auflösbar sind, weil sie eben bestimmte grundlegende Vorannahmen nicht akzeptieren. Und jetzt gucken wir doch mal, was unser Interviewpartner dazu zu sagen hat, oder?
Absolut richtig. Ich glaube, der kommt jetzt zum genau richtigen Zeitpunkt, weil er die doch vertrackten Dimensionen unserer Diskussion auch nochmal begrifflich klar auf den Punkt bringen kann und da, glaube ich, uns hilft, Hilfsmittel an die Hand geben kann, Begriffe an die Hand geben kann, wo wir da jetzt unsere Diskussion auch nochmal einordnen können. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir gleich mit Markus Seethaler sprechen.
Ja, wir begrüßen unseren Gast in der heutigen Sendung, Markus Seethaler. Mit Markus Seethaler haben wir tatsächlich jemanden gewinnen können für das heutige Interview, der schon seine Doktorarbeit zur Frage des Umgangs mit moralischen Meinungsverschiedenheiten geschrieben hat und dafür 2023 mit dem Gesellschaftswissenschaftenpreis der Universität Graz ausgezeichnet wurde. Und das passt natürlich ganz wunderbar zu unserem Podcast, der sich immer wieder auch um Meinungsverschiedenheiten dreht. Er hat an verschiedenen Hochschulen verschiedene Lehrtätigkeiten übernommen und war von 2017 bis 2020 betreuend tätig für Masterstudierende der Philosophie als Mentor und ist seit März 2023 im Team der Ombudsstelle für Studierende im österreichischen BMBWF. Das ist meines Wissens das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, wenn ich da richtig liege. Herzlich willkommen, Markus. Und als Einstiegsfrage erstmal, was machst du denn eigentlich da genau an der Ombudsstelle?
Ja, vielen Dank für die Einladung an euren Podcast. Ich bin auch ein Fan eures Podcasts. Also ich habe, glaube ich, fast alle Folgen gehört.
Ja, danke.
Sehr toll. Also hier freue ich mich sehr, dass ich da sein kann. Das ist eine gute Frage, die wir auch tatsächlich oft kriegen, weil der Begriff Ombudsperson oder Ombuds gar nicht so geläufig ist. Ja. Also es gibt so immer wieder Ombudsstellen, aber man weiß auch gar nicht, was das so genau ist. Im Kern sind wir eine Anlaufstelle für Studierende, wenn sie irgendwie in Schwierigkeiten an ihren Hochschulen geraten oder in Konfliktsituationen mit Lehrenden zum Beispiel oder mit Betreuenden oder mit der Administration oder auch wenn sie einfach irgendwelche Fragen haben, die sich jetzt nicht lösen lassen, so direkt an der Hochschule. Wir wissen, glaube ich, auch, dass Hochschulen oft gar nicht so leicht zu durchschauen sind. Da gibt es ganz viele Hierarchien, die oft auch nicht ganz transparent sind. Das ist dann oft für Studierende gar nicht leicht, sich da zurechtzufinden. Und wenn immer irgend sowas auftritt, dann können Studierende zu uns kommen und wir versuchen dann einmal zu informieren, auch auf rechtliche Regelungen hinzuweisen, auch was die Möglichkeiten sind, was man tun kann. Und wenn es jetzt zum Beispiel solche Konfliktfälle sind, also eben auch mit Dissens oder Meinungsverschiedenheiten, dann versuchen wir da auch zu vermitteln. Also, dass man auch einmal die Seiten beider Beteiligten anhört, der Hochschule, der Studierenden, dann versucht irgendwie zu schauen, gibt es noch gemeinsame Basis für einen weiteren Diskurs. Ja, und so.
Ja.
Habe ich versucht, so einen Teil dieser theoretischen Beschäftigung mit Dissens habe ich jetzt sehr praktisch.
Ja, sehr gut. Ja, dabei ist Dissens ja irgendwie so ein Wort, ne, was man manchmal oder auch vielleicht oft verwendet, manchmal vielleicht als Synonym für Meinungsverschiedenheit oder Uneinigkeit. Aber du hast dich damit jetzt ja noch ein ganzes Stück tiefgreifender auseinandergesetzt und daher vielleicht erstmal die Frage, was sind denn für dich typische Beispiele für Dissens und auf der anderen Seite, was ist denn vielleicht kein Dissens?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben grundsätzlich schon so ein ganz gutes Verständnis davon, was Dissens ist, wenn wir in Meinungsverschiedenheiten geraten, unterschiedliche Positionen vertreten. Ich glaube, was wichtig ist dabei, ist zu unterscheiden, also man kann relativ viele Ebenen unterscheiden, wo genau dieser Dissens auftritt und was genau da zur Debatte steht. Also ganz oft zum Beispiel können Dissense tatsächlich jetzt was sein, wo es um Faktenfragen geht oder wo irgendeine Seite nicht genug Informationen hat, wo man irgendwie einen Fehler begangen hat, die Evidenz, die einem vorliegt, einzuschätzen und die man dann auch lösen kann, indem man eben sagt, wie es korrekt zu betrachten ist. Aber das gilt, glaube ich, nicht bei jedem Dissens. Also es gibt auch Meinungsverschiedenheiten, wo das nicht der Fall ist, wo verschiedene Leute tatsächlich verschiedene Positionen vertreten, die nicht versöhnlich sind oder wo man nicht sagen kann, man kann irgendwie herausfinden, wer richtig liegt und wer nicht richtig liegt. Also da muss man, glaube ich, unterscheiden und man muss auch unterscheiden, ob das jetzt tatsächlich also manchmal zum Beispiel haben wir auch rein verbale Dissense. Da gibt es ein ganz schönes Beispiel, von William James ist das über ein Eichhörnchen auf einem Baum. Also wenn jetzt jemand zu diesem Baum kommt und da sitzt ein Eichhörnchen und erzählt das dann und sagt, ich habe das Eichhörnchen umrundet. Und die Geschichte war so, dass er vor diesem Baum stand und ist einmal um den Baum herumgegangen, aber das Eichhörnchen ist immer mitgegangen. Und dann ist jetzt die Frage, hat er das Eichhörnchen umrundet oder nicht? Also er hat auf jeden Fall den Baum umrundet, aber die Frage ist, hat er wirklich das Eichhörnchen auch umrundet? Und das hängt halt dann oft davon ab, was definiert man jetzt unter umrunden? Muss er einmal auf jeder Seite des Eichhörnchens gewesen sein? Dann hat er es wahrscheinlich nicht umrundet. Ja. Muss er einmal quasi rundherum gegangen sein? Dann hat er es umrundet. Also manchmal gibt es so verbale Dispute. Ganz einfach kann es sein, wenn man Bank für ein Geldinstitut oder für eine Sitzgelegenheit missversteht. Also das kann sein, dass das solche Dissense sind, die sich dann sehr einfach auflösen lassen.
Ja, ja.
Ich glaube, auch der Ebene muss man auch unterscheiden.
Gibt es denn vielleicht daran anschließend, wir kommen gleich nochmal drauf, was vielleicht so allgemeiner formuliert Voraussetzungen für einen Dissens sind oder für das Vorliegen eines Dissens. Aber was ich mich jetzt da gerade anschließend frage, gibt es denn nicht auch Bereiche, in denen wir gar keinen Dissens haben können? Also du hast über moralische Meinungsverschiedenheiten gesprochen. Vielleicht kannst du auch noch mal was dazu sagen. Mir fällt als allererstes sowas wie Ästhetik ein. Also man sagt ja, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters, der Betrachterin, und dann könnte man ja sagen, ja gut, da gibt es keinen Dissens. Also letztlich ja, kannst du das schön finden, die Mona Lisa, und ich kann sie nicht schön finden, aber das ist irgendwie kein Dissens, weil doch jeder so halt seine Wertmaßstäbe hat, dass wir letztlich also uns gar nicht im Dissens befinden können. Gibt sowas oder führt es vielleicht auch schon hin zur Frage, was denn eigentlich vorliegen muss, damit wir im Dissens sind? Oder sein können?
Ich glaube, das ist auch, oder so, das sind so paradigmatische Beispiele, die man bringt, wenn man von fehlerfreien Meinungsverschiedenheiten spricht. Also Meinungsverschiedenheiten, wo keine beteiligte Person einen Fehler begangen hat. Und da werden dann ganz oft so ästhetische Beispiele gebracht. Jemand die Mona Lisa schön findet oder nicht, oder wen jetzt jemand als den besten Regisseur aller Zeiten oder die beste Regisseurin aller Zeiten betrachtet. Das sind Beispiele. Gibt es tatsächlich Leute, genau, die sagen würden, das ist dann gar kein Dissens, weil die Voraussetzungen für Dissens nicht vorhanden sind, weil eben nicht zwei verschiedene Meinungen vertreten werden, von denen nur eine richtig sein kann. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, so jetzt auch in der theoretischen Beschäftigung mit Meinungsverschiedenheiten. Wenn man diese Voraussetzung macht, dann nimmt man natürlich ein großes Gebiet heraus und sagt, da können gar keine Meinungsverschiedenheiten mehr auftreten. Ich wäre sehr skeptisch, ob man das kann. Also ich würde sagen, man kann auch über ästhetische Fragen unterschiedliche Meinungen vertreten. Und auch da kann es vielleicht auch gewisse Gebiete oder Teile daraus geben, die objektivierbar sind. Also wo es tatsächlich auch richtige und nicht richtige Überzeugungen geben kann. Und ich wäre auch skeptisch, ob man sagen kann, wenn nur, also dass für jeden Dissens zwingend nur eine Position richtig sein muss, damit man es als Dissens bezeichnen kann. Aber es wird in der Debatte durchaus vertreten. Also es gibt Leute, die sagen, das ist eine Grundvoraussetzung von Dissens. Dann schränkt man sich das Gebiet des Dissens natürlich schon mal sehr stark ein. Also dann fallen viele Dinge gar nicht mehr unter Dissens.
Also woran erkennen wir ihn denn? Also sozusagen, du hast jetzt schon einige Beispiele auch genannt. Sozusagen, grundlegend ist ein Dissens da, wenn du etwas behauptest und ich behaupte das Gegenteil oder ich behaupte, dass das, was du sagst, eben nicht der Fall ist. Gibt es denn weitere Merkmale, die so typischerweise vorliegen? Also du hattest ja auch schon genannt, eben verschiedene Phänomenbereiche über Fakten, über Werte, ob wir es jetzt reinzählen oder nicht. Aber was sind denn, also woran erkennen wir denn einen Dissens? Und vielleicht auch gibt es verschiedene Formen von Dissense. Also in der Literatur liest man oft und auch vielleicht im Alltag spricht man von so tiefen Meinungsverschiedenheiten. Hast du da so ja eine Übersicht, welche Arten von Meinungsverschiedenheiten es gibt und was da vorliegen muss?
Genau. Also ich würde tatsächlich sagen, die Grundvoraussetzung für Dissens ist genau das, was du auch gesagt hast, nämlich dass zwei Personen Meinungen vertreten, die nicht zusammenpassen. Also die eine Person sagt das eine und die andere Person sagt etwas, das davon unterschieden ist. Und zwar so, dass es entweder dem widerspricht oder das Gegenteil von dem ist, was die eine Person vertritt. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung. Auf das kann man sich einigen, das muss vorhanden sein, damit man es mit Dissens zu tun hat. Und dann ist es ganz richtig, genau, es gibt diese verschiedenen Arten von Meinungsverschiedenheiten. Man kann manche Meinungsverschiedenheiten als auflösbare Meinungsverschiedenheiten bezeichnen. Also es wäre sowas, was ich vorhin gemeint habe, wenn man jetzt einfach eine Faktenfrage hat oder etwas, wo man nur die Bedingungen klären muss, damit man sich dann, das ist auch oft schwer genug, aber jetzt in der Theorie nur klären muss, damit man das dann aufklären kann. Das wären auflösbare Dissense. Es gibt eben diese fehlerfreien Meinungsverschiedenheiten, wo paradigmatisch Geschmacksurteile genannt werden. Die werden oft als solche Meinungsverschiedenheiten bezeichnet, wo keine der beteiligten Parteien einen Fehler begangen hat. Also jede Partei hat die Überzeugung, die sie anhand der vorliegenden Evidenz und anhand ihrer eigenen Fähigkeiten haben sollte. Das kann man dann als fehlerfrei bezeichnen. Da gibt es dann auch manche, die sagen, in solchen fehlerfreien Meinungsverschiedenheiten gibt es trotzdem noch falsch und nicht und richtig. Aber grundsätzlich, wenn jeder die Überzeugung hat, die man haben sollte und man niemandem einen Vorwurf machen kann, wäre es ein fehlerfreier Dissens. Und tiefe Meinungsverschiedenheiten, das ist dann, also das wird ganz oft, werden die der Moral unterstellt. Also dass man sagt, gerade in moralischen Fragen haben wir ganz viele tiefe Meinungsverschiedenheiten, weil die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie sich nicht auflösen lassen und dass in ihnen irgendwie etwas Tieferes zur Debatte steht, wo es dann gar nicht mehr möglich ist, darüber zu diskutieren sozusagen. Also wo wirklich verschiedene Positionen aufeinandertreffen, die keinen weiteren Austausch und Diskurs mehr darüber zulassen. Und ganz oft wird ihm gesagt, das sind klassisch die Meinungsverschiedenheiten, die wir in moralischen Fragen haben. Ich werde ein bisschen skeptisch, ob das so ist. Also mir scheint es eher so zu sein, dass in diesen tiefen Meinungsverschiedenheiten verschiedene Weltbilder und oft auch verschiedene erkenntnistheoretische Prinzipien aufeinandertreffen, wo wir jetzt gar nicht so sehr unbedingt moralische Fragen diskutieren müssen, sondern eher unseren Zugang zur Welt. Also wir haben das zum Beispiel auch alle erlebt mit Debatten um Impfverpflichtungen, einfach persönliche Impfverpflichtungen, aber in Österreich auch die zumindest vorgesehene Impfpflicht für alle Menschen, die dann zwar nicht so gekommen ist, aber die zumindest in der Diskussion war. Und da kann es dann schon sein, dass es, also das schaut irgendwie aus wie eine moralische Frage, weil es ja eigentlich um die Frage geht, wie viel Verantwortung man hat gegenüber anderen. Aber es kann auch im Hintergrund die Frage stehen, hat man überhaupt Vertrauen zur Wissenschaft? Und sieht man eine wissenschaftliche Welterklärung als den richtigen Zugang zur Welt an? Wenn man das nicht tut, dann wird man zu einer ganz anderen Entscheidung da kommen, als wenn man das tut. Und mir scheint dann solche tiefe Meinungsverschiedenheiten oft auf solche Prinzipien zurückzugehen, also völlig unterschiedliche Zugänge zur Welt. Und gar nicht unbedingt zwingend auf moralische Fragen, aber es kann natürlich auch sein. Also da muss man auch unterscheiden. Und was ich dann vorhin auch gesagt habe, ist bloß verbalen Meinungsverschiedenheiten, wo eben nur ein verbaler Disput vorliegt, die kann man sicher auch unterscheiden von zum Beispiel genuinen Meinungsverschiedenheiten, wo tatsächlich unterschiedliche Meinungen vertreten werden, die sich auch nicht lösen lassen, wenn man jetzt die Konzepte und Begriffe aufklären würde.
Wäre ja, natürlich jetzt interessant zu wissen, Entschuldigung Sebastian, ich lasse Sie gleich, welche Art von Dissens wir hier vertreten, aber dazu haben wir vorher schon ein bisschen diskutiert.
Ja, das haben wir vorher schon ein bisschen diskutiert, durchaus daran nochmal anschließend, was du gesagt hast, man kann dann ja trotzdem weitergehen und fragen, wie wir denn sozusagen mit Dissensen umgehen sollen. Also wenn wir jetzt mal an einen letzten Dissens denken, den wir mit jemandem hatten, also ich denke jetzt zum Beispiel an meinen Dissens mit Andreas über die Frage einer globalen Reichensteuer in einem der letzten Ausgaben, die wir hatten. Wie ist es denn mit dem?
Ich sage jetzt nicht, also, welche Art von Dissens
ja, das war jetzt meine erste Frage.
Du deinen Fakten falsch schlagst. Wir lassen den Markus das jetzt
schon. Genau, ich wollte gerade sagen, der war insofern auflösbar, als dass man deine falsche Informationsgrundlage hätte da anführen können. Also, aber unabhängig davon, ob das jetzt ein auflösbarer, ein fehlerfreier, eine fehlerfreie Meinungsverschiedenheit oder sogar eine tiefe Meinungsverschiedenheit war, Kann es ja sein, dass dieser Dissens einfach wie in unserem Falle weiter existiert, ne? Was auch immer jetzt, wie auch immer der zu kategorisieren ist. Und jetzt wäre ja vielleicht die Frage, wie sollten wir dann mit solchen weiter bestehenden Dissensen umgehen? Also sollten wir sie in irgendeiner Weise pflegen, so wie wir es uns hier vorgenommen haben, also im guten Austausch weiter ausfechten oder uns doch auf die Suche nach einer Lösung begeben, die zum Beispiel eine Auflösung sein könnte, wenn es ein auflösbarer Dissens ist. Also was machen wir dann damit, wenn der Andreas einfach nicht einsehen will, dass das so nicht stimmt?
Das ist eine Frage, die vor allem, also es ist interessant, dass es eine große erkenntnistheoretische Debatte um Meinungs- und Dissens gibt. Und da wird jetzt sehr stark diskutiert. Also was ist die richtige Reaktion auf Dissens? Was soll ich tun, wenn ich jetzt erfahre, dass andere Menschen andere Meinungen vertreten als ich? Ich glaube, was da ganz gut herauskommt, ist, dass Dissens immer ein Zeichen unserer eigenen Irrtumsanfälligkeit ist. Also wir wissen alle, dass wir irrtumsanfällig sind. Wir haben uns schon mal geirrt. Wir wissen auch, dass andere sich irren. Und Dissens zeigt uns, das könnte sowas sein, wo ich mich irre. Also das gibt mir Gründe dafür, ein bisschen zu zweifeln, ob meine Meinung tatsächlich richtig ist, wenn ich erfahre, jemand anderes vertritt eine andere Meinung. Und da gibt's dann verschiedene Positionen, die sehr starke Meinungen vertreten. Also es gibt zum Beispiel so standfeste Positionen, die sagen, im Fall von Dissens darf ich bei meiner Überzeugung bleiben. Und die berufen sich darauf, dass ich am besten Zugang zu meinen eigenen Überlegungen habe. Also ich weiß, ob ich das wirklich durchdacht habe oder ob ich da wirklich genug Vorsicht auch habe walten lassen. Aber das weiß ich nicht über euch zum Beispiel. Also ich kann es annehmen, aber ich weiß es nicht genauso, wie ich es mich über mich selber weiß. Und deswegen, wenn ich der Meinung bin, ich habe das tatsächlich wirklich gut durchdacht und alle Gründe beachtet, dann gibt mir das einen Grund, meine Meinung beizubehalten. Andere würden wiederum sagen, nein, das ist gar nicht der richtige Zugang, sondern wir sollten immer allen Meinungen das gleiche Gewicht geben, die da vertreten werden. Zumindest dann, wenn wir annehmen, dass die, die uns gegenüberstehen, uns ebenbürtig sind. Also das ist ein ganz wichtiger Begriff in dieser Debatte, Ebenbürtigkeit, dass man sagt, wichtig oder besonders wichtig scheinen die Meinungsverschiedenheiten mit solchen Leuten zu sein, die gleich gut sind wie ich, dieses Thema einschätzen zu können. Weil wenn jemand offensichtlich schlechter geeignet ist, das einzuschätzen, dann scheint mir das eher Gründe zu geben, meine Überzeugung beizubehalten. Wenn jemand offensichtlich besser geeignet ist, als ich das einzuschätzen, sollte ich mich vielleicht eher dieser Meinung anschließen. Also die spannenden Fragen sind oft in der Debatte diese zwischen Personen, die gleich gut geeignet sind. Und da wird es dann eben die geben, die diesen Equal Weight View vertreten, wo sie sagen, jeder sollte das gleiche Gewicht bekommen. Das läuft dann im Endeffekt eigentlich darauf hinaus, dass wir uns in jedem Fall, zumindest vom Dissens zwischen ebenbürtigen Menschen, des Urteils enthalten sollten. Also wir haben da so zwei Enden dieser Debatte. Die einen sagen, im Fall von Dissens darf ich eigentlich immer bei meiner Überzeugung bleiben, zumindest wenn ich es gut durchdacht habe. Und das andere Ende sagt, im Fall von Dissens muss ich mich immer des Urteils enthalten. Das zeigt auch ein bisschen die Gefahren beider Positionen. Die eine scheint so ein bisschen ein Dogmatismus zu werden bezüglich der eigenen Überzeugungen. Die andere scheint so ein bisschen ein radikaler Skeptizismus zu werden, wo ich alles dann anzweifle und mich allem enthalte. Also da sind durchaus Probleme in dieser Debatte drinnen. Es gibt natürlich auch viele Zwischenpositionen, die sagen, da ist das beliebteste, der beliebteste Zugang, der zu sagen, wir müssen immer die Gesamtevidenz betrachten. Also Dissens ist eine Art von Evidenz. Wenn ich jetzt irgendeine Frage überlege, dann habe ich Evidenz erster Ordnung, alles, was für diese Frage spricht, aber ich habe auch, oder dagegen, aber ich habe auch Evidenz höherer Ordnung, nämlich zum Beispiel Dissens. Das sagt mir jetzt nicht unbedingt was über die Frage konkret, aber es sagt mir was, dass andere Leute die vorliegende Evidenz anders einschätzen als ich. Und das mit zusätzlichen Gründen vielleicht das dann nochmal zu betrachten. Also das ist so, vor allem in der erkenntnistheoretischen Diskussion, die Fragen, die Positionen, die da vertreten werden. Ich glaube, es gibt aber auch eine ganz praktische Dimension. Und zwar, was ist jetzt, wenn ich konkret eine Meinungsverschiedenheit mit jemand anderem habe und mich jetzt nicht allgemein damit beschäftigt, was man dann im besten Fall als rationale Person oder so in dieser erkenntnistheoretischen Debatte tun soll. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir selbst auch im Fall von zum Beispiel tiefen Meinungsverschiedenheiten oder fehlerfreien Meinungsverschiedenheiten versuchen, den Diskurs weiter aufrechtzuerhalten. Also dass wir nicht sagen, na gut, dann macht es ja eh keinen Sinn, dann lassen wir es dabei, sondern dass wir trotzdem weiterhin versuchen, miteinander zu reden. Und vielleicht macht es dann manchmal auch Sinn, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, in der Frage sind wir jetzt tatsächlich diametral unterschiedlich, aber vielleicht gibt es andere Fragen, die dahinter liegen, wo wir doch irgendwo eine gemeinsame Basis finden. Und dann kann man ja vielleicht auf der Ebene weiter diskutieren. Also das, dafür habe ich auch am Schluss meiner Dissertation argumentiert, dass das wichtig ist und auch, dass man sich so eine Art Offenheit bezüglich der eigenen Überzeugungen beibehält. Also dass man nicht versucht, nicht zu stark in diese Verteidigungsposition zu gehen und zu sagen, ich muss meine Überzeugungen um jeden Preis verteidigen, sondern dass man auch versucht zu sehen, okay, andere haben gute Argumente für ihre Positionen. Vielleicht sollte man die zumindest berücksichtigen. Selbst wenn man dann nicht immer sagt, okay, dann enthalte ich mich des Urteils, aber zumindest mit einbeziehen in die eigene Überlegung wäre sicher wichtig und gut, wenn wir es tun.
Damit hast du, Markus, schon eigentlich meine nächste Frage beantwortet. Du hast jetzt so ein bisschen argumentiert dafür, was man nennen könnte, eine epistemische Bescheidenheit. Zumindest so als Haltung, mit der man vielleicht in viele Dissense und einen Austausch, wo sich Dissens ergibt oder bei denen sich Dissens ergibt, reingehen sollte. Und ich hätte jetzt tatsächlich eigentlich auch nochmal gern gefragt, ob wir daraus sagen, Normen oder Anleitungen für die Prozedur des im Dissens-Seins ableiten können. Also das eine ist die Frage, was ich dann tun soll, wo du gerade schön die Enden der Skala erläutert hast. Und dann aber eben auch die Frage, ja, aber wenn wir da drin sind und jetzt entdecken, also wir sind uns nicht einig über globale Reichensteuer oder etwas, können wir dann daraus oder aus deiner Sicht jedenfalls ableiten, wie diese Prozedur des im Dissens-Seins aussehen könnte?
Ich glaube, es ist, also ich habe dafür argumentiert, dass es gerade jetzt auch in moralischen Fragen, es gibt eben auch Meinungsverschiedenheiten, die tatsächlich fehlerfrei sind, nicht nur in ästhetischen Fragen, würde ich sagen, sondern auch in moralischen Fragen, wo wir nicht sagen können, die eine Person liegt richtig und die andere falsch. Und das liegt ein bisschen auch daran, dass Moral immer auch zumindest Raum lassen muss für die individuelle Betrachtung der Subjekte, die damit betroffen sind. Also ich bin durchaus nicht abgeneigt gegen realistische Moraltheorien, die sagen, es gibt schon Objektivität in moralischen Fragen. Aber ich glaube, selbst wenn man so einen Realismus vertritt, muss man irgendwo Platz dafür schaffen, dass man sagt, das Individuum, das da beteiligt ist, ist relevant. Also es ist nicht, ich kann Moral nicht völlig unabhängig von den Menschen machen, die da Urteile fällen und in moralisch relevante Situationen kommen. Und wenn man das argumentiert, dass es, man sagt, es gibt solche Dissense, die fehlerfrei sind und wo nicht eine Person klar falsch liegt, dann, glaube ich, legt das schon mal nahe, wie man damit umgehen soll. Nämlich man sollte sich bemühen, die Gegenseite wirklich zu verstehen und der auch Platz zu lassen. Also es kann dann ja sein, vielleicht stelle ich fest, okay, das ist tatsächlich ein auflösbarer Dissens. Ich muss einfach nur alle Fakten auf den Tisch legen und dann würden wir uns eh einigen. Wie gesagt, auch das ist gar nicht so leicht in der Praxis. Ja. Aber das wäre sicher schon mal gut, sich darum zu bemühen. Also Offenheit, Transparenz über die eigenen Gründe zum Beispiel. Das wäre sicher wichtig. Aber dann kann es passieren, dass ich feststelle, okay, ich lege alles offen, alle haben alles zugänglich und trotzdem bleibt der Dissens da. Dann würde ich sagen, dann hängt es halt davon ab und das Schwierige da ist, dass ich leider nicht sagen kann, diese Dissense sind immer fehlerfrei und diese sind immer auflösbar, sondern es kann sein, dass ich eine Dissense über ein und dasselbe Thema habe und einmal ist es auflösbar und einmal nicht. Das hängt halt davon ab, ob auch die Beteiligten tatsächlich alle Gründe transparent machen und ob es in dem Fall eben einer ist, ein Dissens, der einen Spielraum zulässt, wo verschiedene Positionen aufeinandertreffen können oder nicht. Also das ist leider nicht so allgemein zu sagen. Aber wenn ich feststelle, es ist ein fehlerfreier Dissens, der verschiedene Zugänge zulässt, dann würde das ja auch heißen, ich habe zwar die Berechtigung, die epistemische an meiner Überzeugung festzuhalten, aber ich muss auch der anderen Person zugestehen, dass sie die Berechtigung hat, an ihrer Position festzuhalten. Und das versetzt einen dann natürlich in eine neue Situation, weil dann geht es ja gar nicht mehr darum, zu sagen, wer hat jetzt recht, sondern es geht dann darum zu sagen, okay, wir haben beide anscheinend irgendwo recht. Also wir haben eine Position, wo es nicht eine klar richtige Meinung gibt, sondern wir haben beide irgendwo was Richtiges erkannt. Und dann geht es wahrscheinlich auch sehr stark darum zu schauen, gibt es da einen Kompromiss? Kann man irgendwie, weil oft hat das ja praktische Auswirkungen. Und in der Praxis können wir halt oft nicht uns darauf einigen, okay, dann wissen wir halt nicht, was wir jetzt richtig tun sollen, sondern wir müssen vielleicht was tun. Also das legt vielleicht nahe, dann in diesen Situationen zu sagen, wir müssen schauen, gibt es eine Kompromissmöglichkeit, wo man diese beiden Positionen vielleicht versöhnen kann, aber vielleicht zumindest beiden so weit Raum geben kann, dass sie nicht sich unterdrückt fühlen. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Natürlich auch Toleranz bezüglich anderer Positionen setzt das voraus. Also ich muss zulassen können, dass andere Positionen vertreten und muss das auch in gewisser Weise zumindest respektieren. Und genau wie vorhin erwähnt, diese Offenheit bezüglich der eigenen Überzeugungen. Also dass ich auch immer dafür offen bleibe, zu erfahren, dass was falsch sein könnte, was ich auch vielleicht ganz, ganz fest glaube und wovon ich ganz fest überzeugt. Aber was mir auch wichtig ist zu sagen in dem Zusammenhang, es soll nicht jetzt darauf hinauslaufen, dass ich sage, ich muss bezüglich allem, was ich glaube, sehr skeptisch sein. Also genau dafür würde ich nicht argumentieren. Ich kann starke Überzeugungen vertreten und das kann auch richtig sein und es kann auch gerechtfertigt sein, das zu tun. Aber trotzdem sollte ich mir diese Offenheit bezüglich anderer Überzeugungen beibehalten.
Und vielleicht ist es ja manchmal, Entschuldigung, Sebastian, ich grätsch dir mal rein.
Ja, ja, einfach mal.
Aber nur daran anschließen, weil ich das sehr, es gibt sehr viel Inspiration, könnte man sagen, vielleicht ist damit auch verbunden, dass wir nicht immer mit der Frage, wer hat jetzt Recht, reingehen, sondern vielleicht auch mal eben uns anschauen, was sind denn die Gründe dafür und was ist denn dein Verständnis von Belegen, die du für deine Meinung anbringst, und dann kommen wir auf das, was du vorher schon gesagt hast. Ja, der eine hat mehr Vertrauen in Wissenschaft, der andere weniger. Und dann können wir uns aber darüber unterhalten, natürlich mit der Gefahr, dass dann da sich die nächsten Dissense sozusagen ergeben, auftun. Aber vielleicht hilft es ja schon mal in dem Sinne, wie du das gerade ganz wunderbar beschrieben hast, wenn man nicht immer mit der Frage, habe ich jetzt recht, rangeht, dann die Offenheit zu bewahren, sagen, dann lass uns mal schauen, woraus du deine Gründe und Belege ziehst.
Ja, und genau diese tiefen Meinungsverschiedenheiten, die sind natürlich die schwierigsten zu klären, weil da ja wirklich verschiedene Weltsichten aufeinander prallen. Das heißt, es wird sehr wahrscheinlich, dass da auch in vielen verschiedenen Fragen Dissens besteht. Ich glaube, was ein bisschen beruhigen kann, ist, dass ich versucht habe, in meiner Dissertation auch zu zeigen, dass gar nicht so viele Dissense wirklich so fundamental tiefe Meinungsverschiedenheiten sind, weil das würde ja voraussetzen, dass die Menschen wirklich ganz unterschiedliche Weltzugänge haben, und das scheint in der Praxis dann oft gar nicht so der Fall zu sein. Also, dass jemand vielleicht etwas mehr Wert auf Wissenschaft legt als jemand anders, ja, aber dass jemand jetzt jegliche wissenschaftliche Zugang komplett ablehnt, scheint deutlich weniger gängig zu sein. Also ich glaube, da kann man auch beruhigt sein, dass diese Art von Dissens gar nicht so verbreitet ist, wie es manchmal den Einschirm.
Ja, vielen, vielen Dank, Markus. Gerade das Letzte lässt uns ja vielleicht insgesamt auch optimistisch in die Zukunft blicken, was du gesagt hast. Vielen, vielen Dank. Ich denke, wir haben viel über Dissens gelernt. Also mich hat es jedenfalls nochmal sehr bereichert. Andreas, glaube ich, dir geht's ähnlich.
Total. Vielen Dank, Marc.
Vielen, vielen Dank. Das war sehr spannend hat vielleicht auch einiges nochmal aufgegriffen, was wir beispielsweise in unserer Folge zum Umgang mit Extremistinnen diskutiert haben, wo wir es ja auch mit einer bestimmten Form des Dissenses zu tun haben und was wir da versucht haben herauszuarbeiten. Aber das könnt ihr euch dann nochmal anhören. Also sage ich nochmal vielen Dank, Markus. Das war sehr spannend.
Ich sage vielen Dank.
Ja, das war sie, unsere Sendung zum Dissens oder zum Verständnis, was Dissens eigentlich ist, eine Meinungsverschiedenheit. Ich fand, wir haben eigentlich ganz spannende Themen adressiert und aber auch noch, also ich nehme auch noch viel mit, wo wir ein bisschen nachdenken können, aber vielleicht wird klar auch, was die künftigen die Sense angeht, die wir dann so pflegen werden. Wir sind jetzt in der Lage, es ein bisschen genauer hinzugucken, wo denn jetzt unser Dissens ist. Aber es macht auf jeden Fall Freude. Ich fand auch den Markus ganz wirklich, wirklich wunderbar.
Ja, super.
Der Dinge auf den Punkt gebracht hat, Unterscheidungen uns nochmal nahegebracht hat und Dimensionen, die wir jetzt vielleicht auch gar nicht so beachtet hatten, irgendwie nahegebracht hat. Bin da sehr froh. Also
finde ich auch.
Kein Dissens mit Markus.
Kein Dissens mit Markus. Finde ich auch, das, was wir besprochen haben, nochmal wirklich bereichert. War super einfach.
Ja.
Ja, liebe Leute da draußen, ihr kennt das Spiel. Wir müssen natürlich nochmal auf unsere Social-Media-Präsenz hinweisen. Also schaut auf unsere Homepage dissenspflege.de. Außerdem findet ihr uns auf Instagram, auf Blue Sky, weiterhin auf X. Jeweils unter, wenn ihr Dissenspflege eingebt, seid ihr sofort da. Schreibt uns auch an info@dissenspflege.de, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kommentare, Kritik habt. Wir freuen uns sehr darüber und müssen auch noch das eine oder andere aufarbeiten, was wir bekommen haben. Das werden wir bestimmt noch tun. Wir freuen uns aber sehr darüber. Schreibt uns auch, wenn ihr zukünftig oder wenn ihr Themen vielleicht habt, die ihr gerne zukünftig besprochen haben möchtet. Auch das nehmen wir gerne auf. Aber jetzt das Highlight der Sendung, Andreas. Du hast es gerade schon gesagt. Hast einen Musiktipp. Ich will ihn jetzt. Ach so, genau. In dem Zusammenhang natürlich auch. Hört euch unsere Playlist auf Spotify an. Auch da unter Dissenspflege gibt's einmal unseren Podcast, einmal die Playlist, abonniert sie, hört sie euch an, sie wird stetig wachsen und Andreas hat heute das nächste Highlight mitgebracht, oder?
Ja, da genau nach schwerer Kost heute mal was Leichtes, Sebastian, habe ich mitgebracht. Hab ja zu Beginn erzählt, dass ich früh morgens mit unserem Hund die Runde mache und spazieren gehe und da höre ich, hatte ich auch erwähnt, meistens Podcasts an, aber ich habe selber eine eigene Playlist, wo ich mir so guten Morgenlieder draufpack. Ja, und eins dieser Lieder habe ich heute mitgebracht. Das Stück heißt Cool Down von Kolohe Kai. Kolohe Kai ist eine hawaiianische Reggae-Band. Und das Lied ist einfach gigantisch. Das macht gute Stimmung. Das macht Hawaii im Kopf, auf den Ohren. Es geht ums Surfen, um Leute, das Wetter ist gut, wir gehen surfen. Und das ist für mich wirklich das ideale Morgenlied. Hat auch ein bisschen was zum heutigen Thema zu tun, weil wir ja sagten, ja, sind so manche Dissense, müssen wir da eigentlich ein bisschen Cool-Down-Haltung angehen, also ein bisschen runterkochen. Das glaube ich nicht, nach dem, was wir sagten, sollte deutlich geworden sind, dass wir manchmal schon auch streitbar bleiben sollten. Ja, aber mir hilft das Lied manchmal so ein bisschen runterzukommen. Das ist eine Band aus Hawaii, ich hatte das erwähnt und der Stil, den die betreiben, ist so ein bisschen auch Pop und R&B dabei in letzter Zeit, aber es zählt zum Pacific Island Reggae. Und der hat im Vergleich jetzt zum jamaikanischen Reggae oder Dancehall oder auch europäischen Reggae, wir hatten ja schon mal Dr. Ringding da aus Ska-Reggae-Bereich, hat so ein bisschen mehr diese Cooldown-Beach-Vibes. Und also mir hilft das Lied in der Früh sehr, wenn ich das anhöre, in gute Stimmung zu geraten. Und wie Musik finde ich stimmungsabhängig ist, was man hört, aber dann auch manchmal eben so Stimmung kicken kann. Und in der Früh kann ich das nur empfehlen.
Ja, sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne es nämlich auch nicht. Also hört rein, wir packen es auch in die Playlist, wir packen es auch in die Shownotes, wie immer. Und ich freue mich schon drauf. Ich werde es auch morgen früh mal mir reinziehen, mal gucken, was dann passiert.
Gehst mit deinen Hunden spazieren.
Genau.
Genau. Berichte uns, was dann passiert.
Genau, beim nächsten Mal berichte ich. Was bleibt mir zu tun? Wie immer, euch zu sagen, da draußen bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.
So, Sebastian, jetzt schneid mal zusammen, was wir brauchen. Und bei Markus können wir sehr viel rauslassen. Bei dir kann man viel rauslassen. Wir machen das ja immer so, oder? Wir schneiden zusammen,
ja, was wir brauchen. Ja, was ein Glück, dass ich ja meistens schneide. Hast du eigentlich mal unsere Folgen selber auch angehört? Ist vielleicht besser, wenn nicht. Irgendwie ist es teilweise so eine Art Solo-Podcast von mir.
Ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Ja, also, genau.
So, ja. Solo-Podcast. Okay. Wir können das natürlich auch so machen, dass jeder von uns einen Podcast hat, indem man nur mit sich spricht oder mit dem fiktiven anderen sozusagen. Also ich denke mir, was wird da Sebastian jetzt dazu sagen? Den butter ich so runter jetzt und mache einen Monolog eine Stunde lang.
Das ist eine super Idee mal für ein Special, so weißt du, so zwei Folgen.
Ja, also, genau.
So eine Folge Andreas, eine Folge Sebastian.
So ist er mir am liebsten, der Sebastian. Nicht da. Genau. Ja, das stimmt, das machen wir aber mal als besondere Folge. Ja.